im Grunde wirklich jedes Mal, wenn ich Mandanten bei dem Erwerb eines Grundstücks unterstütze und berate, dann wirke ich in gewisser Weise für eine Zerstörung der Insel mit. Ja.
Mallorca ist diese bedrohte Insel. Einheimische protestieren immer lauter und heftiger gegen maßlosen Tourismus, gegen explodierende Mieten, gegen den Ausverkauf eben ihrer Heimat. Sebastian Kisters aus dem ARD-Studio Madrid berichtet seit vielen Jahren über die beliebte Ferieninsel, die plötzlich den Luxus für sich entdeckt. Frisst der Raubtiertourismus die Insel auf? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast mit einer Sommerfolge. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Montag, der 14. Juli. Hallo Sebastian.
Hallo David.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
Also wir sind im Sommer 2020.
Nach 14 Wochen ist in Spanien der Corona-Notstand beendet worden. Seit Mitternacht dürfen sich die 47 Millionen Bürger wieder frei bewegen.
In Spanien der Alarmzustand. Die Regierung verhängte über Wochen eine der strengsten Ausgangssperren weltweit.
In Düsseldorf und Frankfurt starteten die ersten Ferienflieger mit deutschen Touristen Richtung Mallorca. Sie gehören zu den insgesamt knapp 11.000 Urlaubern, die auf den Baleareninseln probeweise Sommerferien unter Corona-Bedingungen machen.
Es gab ein Hotel damals an der Playa de Palma, was Testurlauber empfangen durfte. Hola, buenas. Einem der ersten wieder zaghafte Versuche, geht Tourismus und Covid, geht es zusammen. Ich durfte das Ganze begleiten, war also bei den ersten Touristen dabei. Also wir kommen an, es geht in einem Bus zu diesem Hotel und dann stehen da aufgereiht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Küche, aus dem Service, vom Empfang, haben auch alle Masken auf. Die Urlauberinnen und Urlauber steigen aus und dann klatschen an. Die Leute haben die Touristen gefeiert, die kamen. Es fühlte sich so ein bisschen an, als hättest du bei einem Sportwettbewerb was gewonnen und die Leute in deinem Dorf seien stolz auf dich in dem Moment, wo du zurückkommst. Ja? Wir hatten ja eigentlich gar nichts, also die Touristen, ich war nur eigentlich als Beobachter dabei, aber wir hatten jetzt nichts Außergewöhnliches geleistet. Und trotzdem wurde diese Gruppe gefeiert. Das fühlte sich so unwirklich an. Du stehst da mit der Maske, dann kommt jemand mit einem Fieberthermometer.
Perfecto. 36,3.
Also die ganze Zeit und auch dieser Moment, das war ja schon wie aus einer anderen Welt. Und dann begreifst du aber, hey, hier geht es jetzt nicht nur darum, ob ich mal wieder an den Strand kann, sondern für diese Menschen geht es darum, ob sie hier weiter leben können, weil die leben alle vom Tourismus.
Claro que la playa es muy bonita ahora. Es fantástico. La isla es fantástica. Todo es.
Wir reden über das Jahr 2020, wo noch keiner wusste, wie geht die Nummer aus.
Wir leben in dieser Insel, weil Touristen kommen.
Ich erinnere mich, das ist mir noch sehr präsent, an eine Hoteldirektorin, die zu mir sagte, bitte sagt den Leuten, sie können wiederkommen, sie sollen wiederkommen. Wir sterben.
Wir kommen nicht mehr. Wir machen. Es tut mir leid, aber wir sind tot.
Was wir heute sehen, also in Spanien, auf Mallorca, da ist genau das Gegenteil eingetreten. Die Ferieninsel, die krass beliebt ist, die lebt. Sie hat das Comeback nach Corona geschafft und bricht jedes Jahr neue Touristenrekorde. Aber gleichzeitig haben auch diese Proteste stark zugenommen.
Viele Bewohner von Mallorca haben die Nase voll. Jedes Jahr kommen mehr
Viele
Urlauber.
Einheimische fühlen sich vom Massentourismus überrollt. Zum dritten Mal gehen sie heute dort auf die Straße und kritisieren, dass nur eine Minderheit von den vielen Urlaubern profitiert.
Wogegen oder wofür demonstrieren denn die Menschen da auf der Straße?
Was die Menschen extrem stört auf der Insel ist, dass sie das Gefühl haben, für sie ist dort gar kein Platz mehr. Dass immer mehr Menschen kommen und dadurch sie dauernd im Stau stehen etwa, dass sie in die Altstadt von Palma gar nicht mehr reinkommen, weil dort dauernd Besuchergruppen sind, dass Arztpraxen teilweise auch voll sind, weil so viele Touristen da sind. Das ist das eine.
Wohnraum wird immer knapper. Die Mieten steigen explosionsartig an. Immer häufiger gibt es deshalb Proteste.
Die meisten Bewohner könnten mit ihren niedrigen Gehältern, zum Beispiel in der Tourismusbranche, kaum die steigenden Mieten bezahlen.
Die Menschen auf der Insel haben das Gefühl, für uns ist hier gar kein Platz mehr. Und das ist der Grund, warum Schilder hochgehalten werden auf diesen Demos wie "Euer Luxus ist unser Elend" oder aber auch "Die Insel ist nicht zu verkaufen". Dann wollte ich natürlich wissen, um wen geht's da? Wer findet keine Wohnung mehr? Und dann bin ich in ein Bergdorf gefahren, Soya. Und da habe ich Alba getroffen.
Die ist aquí?
Sí, esta es mi casa. Como podéis ver, son solo estas dos ventanas.
Alba ist, glaube ich, typisch für die Insel. Sie kommt selbst nämlich gar nicht daher. Sie ist zugezogen und wurde angezogen vom Tourismusboom. Hatte das Gefühl, da finde ich vielleicht einen Job. Alba jobbt in einer Modeboutique. Also wenn man sich anguckt, was in Europa so im Mindestlohnbereich verdient wird, dann kommst du laut EU-Kommission in Deutschland auf ungefähr 2.200 Euro im Monat. In Spanien um die 1.400 Euro. Das ist auch das, was ungefähr Alba verdient.
Wie viel Gas?
500 Euro mehr Gastos.
Sie hat sich so ein winziges Apartment aufgebaut, sagt sie, hat es renoviert, zahlt dort 600 Euro Miete für 25 Quadratmeter. Und jetzt sagt der Vermieter, du musst hier raus. Ich will das anderweitig vermieten und ihr Mietvertrag ist ausgelaufen. Und nun sucht sie. Und zwar verzweifelt. Sie geht durch die Stadt, durch Soya und klebt überall Plakate an die Wände. Darauf steht dringend: Ich suche eine Wohnung.
500, 600, 700, no puedo pagar más. O sea, es que 1.800 euros, es que no es ni mi nómina.
Ihr Problem ist, alles, was sie findet im Moment im Bereich Soya, fängt bei 1.800 Euro Miete im Monat an.
Yo cobro 1.500. ¿Cómo lo pago?
Okay, das ist gar nicht möglich, da ein normales Leben zu führen eigentlich.
Nee, sie sagt, also selbst wenn ich es ein bisschen günstiger bekomme, dann bin ich immer noch bei 1.200, 1.300 Euro. Dann bleiben ihr 200 Euro. Wie soll ich Essen bezahlen? Wie soll ich Strom bezahlen? Wie soll ich mein Handy, Internet bezahlen? Wie soll ich leben, fragt sie am Ende.
Mallorca braucht ja auch Leute wie Alba, weil irgendjemand muss ja auch in zum Beispiel Boutiquen arbeiten oder in ganz anderen Dienstleistungen wie Gastronomie, Hotelservice und so weiter. Sag mal, wie viele Touristen kommen eigentlich auf eine Einwohnerin auf Mallorca? Wie ist da das Verhältnis?
Also die Einwohnerzahl von Mallorca ist zuletzt extrem gewachsen. Dort leben jetzt 1 Million Menschen.
Ah, okay.
Darauf kommen aber 13 Millionen Touristen im Jahr. In diesem Jahr sogar vielleicht 14 Millionen.
Ach, Wahnsinn. Aber dass eben diese vielen Menschen auf die Insel kommen, wir denken jetzt nochmal zurück in die Corona-Zeit, das ist doch eigentlich genau das, was die Insel wollte und eben auch brauchte, oder nicht?
Absolut. Also das ist halt das Dilemma dieser Insel. Sie braucht den Tourismus, sie lebt davon, aber leidet jetzt halt auch darunter. Also ich habe mit einem Tourismusforscher dort gesprochen, der hat gesagt, früher war 3 Monate Saison, Juni, Juli, August. Und vorher und nachher hatten wir mehr oder weniger unsere Ruhe. Jetzt haben wir 8 Monate Saison. Hier gibt's keine Ruhe mehr. Also wir hatten Rekordzahlen schon im Februar, März. Ich war im April da, da waren Hotels teilweise zu 95% schon ausgebucht. Also schon Ostern beginnt eigentlich die Hauptsaison. Und die Menschen haben halt überhaupt keine Ruhe mehr, weil der Tourismus alles dominiert.
Mallorca ist ja mehr als nur Strand und tatsächlich auch im Frühjahr und Herbst sehr beliebt. Zum Beispiel zum Wandern oder auch zum Fahrradfahren. Diese Ausdehnung in die Nebensaison, hat das die Tourismusbranche auf der Insel nicht genau so gewollt?
Das Ziel war, die Spitze im Sommer rauszukriegen. Also, dass im Sommer nicht so viele Menschen kommen, sondern Mallorca wollte man durchaus als Ganzjahresziel etablieren. Und der Plan war, Masse durch Klasse zu ersetzen. Also, wenn man in den vergangenen Jahren auf Tourismusmessen etwa unterwegs war, dann haben sich die Balearen, Mallorca besonders präsentiert als Insel für wohlhabende Menschen, die tagsüber Golf spielen wollen und abends gut und teuer essen. So, das hat geklappt. Diese Menschen sind gekommen. Die Zahl der 5-Sterne-Hotels hat sich verdreifacht in den vergangenen 15 Jahren. Wir haben jetzt rund 70 5-Sterne-Hotels auf der Insel. Die Insel hat jetzt Klasse und Masse. Und die Probleme sind größer als je zuvor.
Lass uns mal genauer auf die Folgen dieser Veränderungen von diesem Shift schauen. Wie schaut denn diese neue Klasse konkret auf der Urlaubsinsel Mallorca aus?
Ich habe eins dieser neuesten 5-Sterne-Hotels besucht. Liegt in Formentor, also ganz im Norden der Insel.
Mhm.
Musst du dir vorstellen, Landzunge, strahlend weißer Strand, türkis und blau leuchtendes Wasser, alte Kiefern drumherum, die übers Wasser ragen. Da willst du hin.
Mhm. White Lotus.
Genau. Ganz sicher wird da eine der nächsten Folgen gedreht. So, du kommst in dieses Hotel. Das ist nicht protzig, das ist schön. Viele helle Steine, Holz, Glas. Kommst du rein?
We was number one priority to search for accommodation in the island, and we were lucky enough to be able to get a building that is.
Und dann hat uns die Hoteldirektorin rumgeführt und hat gesagt: So, hier Suite übrigens 12.000 Euro. Habe ich gesagt, ja, und so ein normales Zimmer, ja, konnten wir auch sehen, 1.800. Die Nacht, ne? Wir reden über die Nacht, 1.800 Euro die Nacht. Dann fängst du an zu überlegen, wie viele Leute mag es denn geben, die sich das hier leisten können? Und dann sagt die Direktorin, du, wir sind im Sommer eigentlich ausgebucht und wir waren Ostern schon zu 95% gebucht. Also es gibt sehr viele Menschen mit sehr viel Geld, die gerade auf Mallorca sind.
Was sind das für Menschen? Das wird jetzt kein Kleingartenbesitzer aus Dortmund sein, sondern vermutlich eine andere Zielgruppe ansprechen. Wo kommen diese wohlhabenden Menschen her?
Das sind natürlich weiterhin auch Leute aus Deutschland. Aber die Europäer sind es nicht mehr nur allein. Also mittlerweile fliegt wirklich die halbe Welt auf Mallorca. Der Markt, der am stärksten wächst, das sind Touristen aus den USA.
Our number one market is the American market. It is far away, but it has a direct flight from New York now.
Es gibt mittlerweile 4 Direktflüge von New York wöchentlich nach Palma. Und diese Leute gehen dann zum Beispiel in dieses 5-Sterne-Hotel ganz im Norden. Also die Direktorin sagt, unser wichtigster Markt sind die USA.
Which I never thought of it. I thought, yes, the East Coast of the US, but actually the West Coast is huge with us.
Und wer steigt überhaupt in solchen 5-Sterne-Luxus-Ressorts ab? Sind das dann Filmstars und große Influencer oder wer ist das?
Da sind alle dabei. Old Money, New Money. Und in der Tat, ich glaube, die Leute, die eine gewisse Sogwirkung entfalten, das sind natürlich Prominente. Ja, also Nicole Kidman postet sehr regelmäßig auf Social Media, wie toll Mallorca ist. Dann habe ich gesehen, Kendall Jenner hat gepostet auf Social Media von einem Segelturn rund um Mallorca. Und die Frau hat 287 Millionen Follower. Das bleibt nicht unbemerkt.
Das ist also sowas wie ein neuer Mallorca-Jet-Set.
Du, Mallorca hat Jahr für Jahr mehr Privatjets. Also Mallorca gehört zu den Top 10 unter angeflogenen Flughäfen in Europa von Privatjets. Genau so ist das. Da kommen Leute auch nur für einen Tag. Weißt du? Also wenn du dich mit Leuten am Flughafen unterhältst, da sagen die, ja, manche kommen zum Golfspielen oder um nett zu essen oder um nur mal einen Tag auf der Yacht zu verbringen, nicht rauszufahren. Die bleiben im Hafen. Die kommen für einen Tag, die kommen morgens an mit dem Privatjet, sind auf der Yacht, springen mal ins Wasser vielleicht, vielleicht auch nicht und abends fliegen sie wieder weg.
Das ist Wahnsinn, ist das?
Ja, und dann sagen alle, oh, das muss ja ganz nett sein da. Ist es ja auch. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme der Insel. Sie ist einfach wunderschön und das haben jetzt einfach viele, viele Menschen entdeckt und wollen da hin und wollen da kaufen. Wenn du dich mit Amerikanern unterhältst und sagst, was macht ihr denn hier eigentlich? Also auch von der Westküste. Es kommen ganz viele Leute im Moment so aus San Francisco, aus dieser Ecke. Dann sagst du, Mensch, Kalifornien ist doch auch nicht schlecht. Und New York, Mensch, ihr habt doch Florida vor der Tür. Warum Mallorca? Dann sagen dir Leute, na ja, aber wenn wir jetzt in Florida sind, dann sind da Gebäude, die sind vielleicht 100 Jahre alt. Das ist keine Geschichte. Wir wollen ein bisschen Geschichte, Strände und gut essen. Und wenn du dann noch ein bisschen wandern willst oder so, dann gibt's halt keinen schöneren Ort als Mallorca. Und das haben jetzt auch die Amerikaner entdeckt. Und die Erfahrung von Immobilienexpertinnen und Experten zeigt eben, Menschen, die so zum ersten Mal gekommen sind, die verlieben sich in die Insel und suchen dann in dem nächsten Schritt nach einer eigenen Wohnung oder nach einem eigenen Grundstück, einer Finca.
Das ist richtig. Das ist so. Das wird zum Beispiel mit dem Hotel Formentor passieren.
Das hat mir Rafael Barba Llorente erzählt, ein Fachanwalt für Immobilienrecht.
Ich bin ganz sicher, diese Touristen, diese Hotelgäste, wenn denen die Landschaft gefällt, die gucken sich um und überlegen dann, kann man hier vielleicht nicht doch selber was Eigenes kaufen und so weiter und so fort. Das ist eine Folge, die sehr oft vorkommt.
Dieser Rafael, mit dem du gesprochen hast, wer ist das genau?
Rafael Barba Llorente ist so ein bisschen, so mein Eindruck, die Spinne im Netz. Er ist Fachanwalt für Immobilien seit mehr als 40 Jahren. Also man darf davon ausgehen, dass viele große Immobiliendeals auf Mallorca über seinen Schreibtisch gegangen sind. Und große Immobiliendeals heißt 10 Millionen Euro aufwärts in der Regel.
Wow.
Und das sind monatlich immer einige. Selbst in der Corona-Zeit war das extrem, war sogar mehr als in den normalen Zeiten.
Der also verkauft nicht direkt selbst, sondern prüft vor allen Dingen Vorgänge, ist dann aber an den großen Immobiliendeals natürlich immer direkt beteiligt. Also der hat Kontakt zu Behörden, Politik und dann eben zu Käufern. Und deshalb sind wir zu ihm gefahren, um zu fragen, was passiert da eigentlich gerade auf der Insel?
Wo lebt er und wo hast du ihn getroffen?
Ich glaube, Landgut trifft es am besten, wo er da lebt. Das ist ein schönes, altes Haus. Wenn man reinkommt, ist so, als würde man in so einer Zeitschrift blättern. Schöner wohnen. Auch da, kein Protz, viel Holz, warme Farben, Kamin prasselt. Und was mich besonders freut, ich bin kein Kaffeetrinker, es gibt verschiedene Sorten Tee. Also, man bekommt Tee angeboten. Auf dem Tisch liegen frische Zitronen aus dem Garten. Ist ein Ort, da kommt man rein und fühlt sich erstmal unheimlich umgarnt und wohl. Und so ist auch dieser Mensch. Ist ein sehr warmer Mensch, ein Deutsch-Mallorquiner, dessen Wurzeln lange auf der Insel zurückreichen.
Mein Großvater, der hier Divisionsgeneral war für Levante, das war Balearen und Valencia. Das ist seine Ehefrau, meine Großmutter.
Ein Pullover an, eine Brille und steht da und plaudert sehr selbstverständlich über seinen Job.
Wenn er dann so eine Deals macht und ja Alteingesessener ist auf der Insel, hat er wahrscheinlich den einen oder anderen Shift auch in der Käuferschaft schon beobachten können. Hast du mit ihm darüber gesprochen?
Ja, er sagt zum Beispiel, was Privatjets angeht, das ist früher 2-3 Mal im Jahr passiert, wenn er irgendwo zur Prüfung hin sollte, dass er mit einem Privatjet abgeholt wurde. Jetzt sagt er, das kann auch 2-3 Mal im Monat jetzt sein. Und er sagt, es gibt eine Klientengruppe, die im Moment schwer zulegt, die nennt er Off-Limit-Klienten. Off-Limit heißt, der Preis ist egal, es muss nur gefallen.
Die kaufen alles, egal ob 5 oder 25 Millionen.
Ja, er hat mir erzählt, denen muss es gefallen. Das ist das Kriterium. Geld ist nicht das Ding. Off limit.
Sieht er das mit einer gewissen Kritik auch? Oder sieht er das so, weil er eben ja auch mitverdient an den Deals, eigentlich positiv?
Also seine Idee war, glaube ich, immer zu sagen, wenn Leute auf die Insel kommen mit viel Geld, dann haben die den Anspruch, diese Insel zu erhalten. Also ich glaube, er hatte gehofft, die Leute machen so ein bisschen wie er. Er hat also ein bisschen ökologische Landwirtschaft drumherum und Inselpflege ist so sein Ding. Ja, also dass da die alten Steinmauern stehen bleiben, dann sind da die Schafe, die alten Bäume. Und ich glaube, das war seine Idee, wenn Leute kommen mit viel Geld, dass die die Insel erhalten wollen. Und ich glaube, im Moment merkt er, das ist jetzt nicht so im Fokus vieler Leute. Also da findet eine Zersiedlung statt. Und es wird teilweise auch so gebaut, dass es überhaupt nicht in die Landschaft passt aus seiner Sicht. Haben Sie Angst um Ihre Insel?
Ja, ich habe beträchtliche Angst um die Insel. Wenn die Politik nicht eingreift, ist Mallorca tatsächlich eigentlich in 20, 30 Jahren wird es nicht wiederzuerkennen sein.
Also der Point of No Return ist nahe. Er sagt, die Insel verkraftet das alles nicht mehr, es ist zu viel. Ich spüre da eine gewisse Enttäuschung und er fragt sich, ob er seiner Insel wirklich einen guten Dienst erwiesen hat immer mit all den Immobiliendeals.
Im Grunde wirklich jedes Mal, wenn ich Mandanten bei dem Erwerb eines Grundstücks und nachher bei den Verträgen zur Bebauung und so weiter und so fort und Prüfung der Bebaubarkeit, wenn ich ihn dabei unterstütze und berate, dann wirke ich in gewisser Weise für eine Zerstörung der Insel mit.
Also es gipfelt dann darin, dass er in unserem Gespräch am Ende sagt, wenn ich irgendwann vor dem lieben Gott stehe und er sagt, warst du immer ein guter Mensch?
Dann werde ich vielleicht sagen müssen, nicht immer.
Du beschreibst diesen Immobilienanwalt einerseits als jemand, der scheinbar ein ökologisches Gewissen hat und auch Skrupel. Andererseits ist er aber auch jemand, der von den Geschäften ja profitiert. Als wie glaubwürdig hast du ihn wahrgenommen?
Mein Eindruck ist, dass ihn das schon sehr bewegt, was auf dieser Insel passiert. Und dass er sich natürlich auch selbst jetzt hinterfragt, nach 40 Jahren in diesem Beruf, habe ich immer das Richtige gemacht. Ich glaube, er ist da sehr ehrlich mit sich selbst und auch mit uns. Aber er bleibt natürlich Geschäftsmann. Das ist ganz, ganz deutlich. Er ist sich dessen bewusst, er sagt es auch, es geht immer Moral oder Geschäft. Es gibt einige wenige Projekte, hat er gesagt, da hat die Moral gesiegt, aber am Ende ist er Geschäftsmann. Am Ende sagt er, ich halte mich an Gesetze und solange die Rahmenbedingungen so sind und ich mich rechtlich sauber verhalte, mache ich weiter.
Wer verkauft denn eigentlich auf der Insel? Also irgendjemand muss ja Land besitzen, was er dann an diese unglaublich reichen Menschen auch verkauft oder verpachtet. Wer macht das? Weil auch diese Menschen müssen ja wissen, dass die Insel ja in spätestens 10 Jahren dann sich komplett verändern wird.
Ich finde, da machst du einen ganz wichtigen Punkt. Also an einer Stelle habe ich auch drüber nachgedacht. Eines der spanischen Nationalsymbole sind ja die Stiere, die an großen Straßen stehen. So, auf Mallorca gibt's auch einen davon. Und der ist besprüht worden mit fetter roter Farbe. Darauf steht jetzt, reiche ausländische Immobilieninvestoren fahrt zur Hölle. Und ich denke, genau wie dein Gedanke jetzt war, der Stier müsste eigentlich auch von der anderen Seite besprüht sein. Und da müsste draufstehen, Landbesitzer, Vermieter, warum tut ihr uns das an? Weil natürlich sind es nicht irgendwelche großen Investoren, die sich gerade die Tasche voll machen, sondern das sind in der Regel alteingesessene mallorquinische Familien, die viel Land verkaufen, viel Wohnungen und für mich nicht richtig erklärbar ist, warum sich die Wut der Menschen auch noch nicht in diese Richtung bewegt. Ja, mal zu sagen, Leute, wir leben doch hier gemeinsam auf der Insel. Warum meint ihr denn jetzt, ihr müsstet Geld verdienen, egal was es kostet? Und wenn es die Insel zerstört und dafür sorgt, dass Menschen, die hier eigentlich leben, sich das nicht mehr leisten können. Aber den Schritt ist, glaube ich, zumindest groß und öffentlich noch niemand gegangen.
Was genau meinst du damit?
Ich finde schon, es hat auch was mit Moral zu tun. Ich habe eine andere Frau getroffen. Die verdient 2000 Euro im Monat und wohnt in einer 60-70 Quadratmeter Wohnung mit ihrer Tochter, ist alleinerziehend, zahlt 850 Euro Miete. So, jetzt endet ihr Mietvertrag und der Vermieter, und das ist wohl ein Lehrer-Ehepaar. Die mallorquinischen Vermieter sagen, so, jetzt wollen wir 1300 Euro haben. Und die Frau sagt, geht nicht, verdiene nur 2000, aber ich versuche 1000, wie wäre das? Und dann sagen die nein. Also, ich weiß nicht, ob da ausschließlich Politik gefragt ist oder... Vielleicht ist es arg romantisch, aber da müsste man doch auch als Vermieter, wäre so meine romantische Vorstellung, ein Gefühl dafür entwickeln, ich schaffe hier gerade ein Riesenproblem für Menschen, die wir ja auch brauchen, damit diese Insel lebenswert bleibt. Weil wenn wir das zu Ende denken, also wenn Krankenschwester, Ärztin, Busfahrer, wenn die sich ein Leben auf der Insel irgendwann nicht mehr leisten können, dann hat die Insel ein massives Problem. Und da müsste ich doch auch vielleicht dran denken, wenn ich Vermieter von mehreren Wohnungen bin? Aber klar, die Politik ist da auch gefragt. Es gibt keinen sozialen Wohnungsbau.
Aber sozialer Wohnungsbau allein dürfte ja nicht reichen, um diesen krassen Tourismus auf der Insel in den Griff zu bekommen. Was könnte denn die Politik noch machen? Also welche anderen Maßnahmen werden diskutiert?
Die Bürgerinitiativen, die sich gegen zu viel Tourismus wehren, sprechen von Limits. Da muss man jetzt gucken, wo geht das? Also auf der Straße mit Sicherheit. Also man könnte die Zahl der Mietwagen limitieren. Ist bisher nicht geschehen. Man könnte auch sagen, wir müssen mit der Bettenzahl runter. Man könnte den Kreuzfahrttourismus auch stärker limitieren. Man diskutiert so über verschiedene Maßnahmen, aber die Politik konnte sich noch nicht dazu durchringen, wirklich gravierende Einschnitte vorzunehmen. Kann ich zum Teil auch verstehen. Die Insel lebt vom Tourismus. 80% der Arbeitsplätze sind in irgendeiner Form vom Tourismus abhängig. Also wer zerstört schon oder wer sägt an der Grundlage des Wohlstandes? Aber die Rechnung geht am Ende halt auch nicht mehr auf, wenn Leute nicht mehr wohnen können.
Mallorca ist ja wirklich nicht der einzige Ort, wo man Urlaub machen kann und tatsächlich auch nicht super preiswert. Aber die Baleareninsel, die ist halt auch in den vergangenen 50 Jahren sowas wie ein Symbol geworden für deutschen Ferientourismus am Strand. Ein Bild, das mittlerweile nicht mehr wirklich aktuell ist, auch wegen eben der steigenden Preise. Würdest du sagen, steht Mallorca für einen generellen weltweiten Trend, was das angeht?
Also wir hören ja, dass es durchaus auch eine wachsende Gruppe gibt von Menschen, die sich gar keinen Urlaub mehr leisten können. Und ich frage mich, geht es gerade in die Richtung? Also wenn ich mir die Preise jetzt im Sommer auf Mallorca angucke, selbst in Mittelklasse-Hotels, gibt es viele Menschen, die können sich das nicht mehr leisten. Also wird ein Problem, wie es Mallorca hat, dass sie sagen, es kommen zu viele Menschen, wird es am Ende einfach über den Preis gelöst? Ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht, was dann natürlich traurig wäre, auch für Touristen, die sich einen solchen Urlaub dann überhaupt nicht mehr leisten können. Ich meine, jeder kann mal gucken, jetzt im Sommer, was kosten 3-4 Tage Mallorca, Playa de Palma, wo auch immer. Da musst du schon ordentlich für sparen. Also wenn ein Hotel, ein einfaches Hotel, 300 Euro die Nacht kostet, also 1.000 Euro für ein verlängertes Wochenende, in der Regel mehr, die musst du auch erstmal verdient haben. Und das ist das, was du für ein Wochenende zahlst.
Sebastian, ich danke dir für die Einblicke. Danke, dass du uns dahin mitgenommen hast.
Sehr gerne. Auf bald.
Sebastian Kisters berichtet aus dem ARD-Studio Madrid und ist regelmäßig auf Mallorca unterwegs. Seine Doku Wer rettet Mallorca findet ihr in der ARD-Mediathek. In dem Film erfahrt ihr auch, welche fatalen Folgen die vielen Luxusjachten um die Insel haben. Den Link zu Sebastians Film findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Und wer unbedingt verreisen will, aber lieber von der Couch aus, für den passt die Podcast-Reihe Zwischen Hamburg und Haiti. Das sind spannende Geschichten aus nahen und fernen Ländern von ReporterInnen, die auf der ganzen Welt unterwegs sind. Jeden Freitag in der ARD Audiothek. Autor dieser Folge ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Nicole Dienemann. Produktion Christine Frey, Christiane Gerhäuser-Kamp und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Macht's gut, bis bald.